What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Er hat es in 7 Jahren geschafft, 1 Million Kundinnen zu gewinnen, eine Firma mit 150 Mitarbeiterinnen und 10 Retail-Shops im ganzen deutschsprachigen Raum aufzubauen und trotzdem unter dem Radar zu bleiben. Doch jetzt kommt er immer öfter ins Rampenlicht und so auch heute bei uns im Podcast. Elias Ferrihummer, der Gründer von Holzkern. Herzlich willkommen im Podcast, Elias.
Hallo Jakob und vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dich heute zuschaltest in dem Podcast. Ich will mit einer speziellen Frage beginnen. Und zwar, du bist ja nicht nur inhaltlich eher so am Rande, sage ich mal, der Startup-Innovationsszene unterwegs, sondern irgendwie auch geografisch. Wir haben uns schon vorher darüber unterhalten. Hauptsitz in Floridsdorf. Wie kam es dazu?
Ja, Floridsdorf habe ich in letzter Zeit kennen und lieben gelernt, bin auch privat in die Nähe gezogen, in Langenzersdorf. Wie es dazu kam, da ist Holzkern ist ja jetzt 7 Jahre alt mittlerweile und wir haben schon einige Standorte durchlaufen. Im Endeffekt hat die Firma gestartet in Oberösterreich, wo ich auch ursprünglich herkomme, bei meinen Eltern daheim, wie es viele Bootstrapped-Gründer kennen, wo man Fixkosten reduzieren muss und sich genau überlegt, wo man Geld ausgibt. So hat es auch bei mir damals gestartet als One-Man-Show, dann erste Mitarbeiter, klassisch meine Schwester mal und dann auf das nahe Familie- und Freundeumfeld zurückgegriffen. Dann zurück nach Wien, wo ich auch studiert hatte, an der WU vorher, den Bachelor gemacht. Und da sind wir als Erste im 4. Bezirk gewesen und danach in den 10. in die alte Ankerbrotfabrik und dann, weil wir die Logistik immer selbst gemacht haben und bis jetzt selber machen, war irgendwann der Breaking Point, dass wir gesagt haben, wir müssen in Stadtnähe sein, damit wir Leute haben, aber wir brauchen auch genug Fläche und die muss auch leistbar sein. Und da ist quasi dann die Wahl zwischen Leasing und Floridsdorf auf Floridsdorf gefallen, auf Strebersdorf. Und da sind wir bis jetzt sehr happy, also das klappt gut, da haben wir eine große Fläche, Büros, die ganze Logistik und dort sitzen wir und schicken unsere schönen Produkte in die Welt.
Alles klar, jetzt für die Zuhörerinnen, die Floridsdorf vielleicht nicht sofort kennen, ich als gebürtiger Floridsdorfer darf das sagen, Floridsdorf wird ja in Wien und darüber hinaus ja liebevoll auch Mordor genannt, also in Transdanubien über der Donau, ist jetzt vielleicht nicht der bildhübscheste Bezirk, aber auf jeden Fall sehr sympathisch. Und deswegen fand ich es irgendwie bemerkenswert, dass ihr da euren Standort habt. Aber kommen wir mal zu Holzkern selbst. Der Name sagt es eh irgendwie schon, Uhren aus Holz, aber es ist nicht nur das. Wie pitchst du Holzkern anderen Leuten, die es noch nicht kennen?
Ich pitch Holzkern, dass wir im Endeffekt Uhren und Schmuck und mittlerweile ein paar andere Accessoires aus natürlichen Materialien machen. Und unser USP quasi ist, dass durch die natürlichen Materialien wirklich jedes Stück zu einem Unikat wird. Und das spricht auch unsere Kundinnen und Kunden sehr an, weil sie quasi wirklich ein einzigartiges Stück Natur, wie wir sagen, dann mit sich tragen jeden Tag.
Okay. Und ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, das ist ja bemerkenswert. Eine Firma, die du gegründet hast, eben wie gesagt bootstrapped, und jetzt mit 150 Mitarbeiterinnen, 1 Million Kunden, 10 Ladengeschäften in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Wie verdammt nochmal hast du das alleine alles aufbauen können?
Das Geheimnis ist, dass ich es eh nicht alleine aufgebaut habe. Ich bin zwar Solo-Founder, aber wie bei jeder Unternehmung und bei allem, was man macht, ist am Endeffekt das ganze Team, was es voranbringt oder woran es dann scheitern kann. Am Ende ist, glaube ich, auch die Summe ist harte Arbeit und Glück auch Glück beim Timing. Und ich glaube, wir hatten eine Mischung davon. Gestartet hat es, wie gesagt, dass ich im Endeffekt von der Uni weg Betriebswirtschaft selber studiert habe, da auch meine Spezialisierung schon Richtung Entrepreneurship und Gründung mich schon ausgerichtet habe und für das immer schon ein Faible hatte. Und ich glaube, wo man dann auch seine eigenen Stärken ein bisschen sehen muss. Ich habe gesagt, ich kann nicht viel, aber ich kann gut Storytelling, Marketing verkaufen und habe halt mir dann mein Team und meine Leute Stück für Stück mit anderen Stärkenprofilen um mich herum aufgebaut. Und dann haben wir es wirklich schaffen können, über die letzten 7 Jahre sehr gut zu wachsen und die von dir in der Anmoderation erwähnten Kennzahlen zu erreichen, haben bis jetzt wirklich, auch wie du gesagt hast, nicht so viel, also war auch immer mein Motto, Kopf runter und arbeiten, dass es weitergeht. Und deswegen ja, waren wir nirgendwo wirklich so präsent auf diesem Weg oder haben den nicht so mitberichtet, sage ich mal, oder mitberichtet bekommen.
Ja. Ich finde es insofern faszinierend, es gibt ja immer wieder so Unternehmen aus Österreich, die, wo junge Gründer an den Start gehen. Woombikes ist ja auch ein wenig so ähnlich. Also die waren ja jetzt auch nie die großen Titel-Cover-Stars, aber haben auch trotzdem Millionen Fahrräder produziert. Ist das auch so deine Herangehensweise, so in der Kategorie unterwegs, quasi unterm Radar bleiben, hackeln und einfach die Liefern?
Grundsätzlich war es das immer. Und ich habe halt immer Wert drauf gelegt, dass die Zeit dort reingeht, wo Wert geschaffen wird. Ich habe aber auch, also Woom ist sehr beeindruckend, die sind dann definitiv noch steiler jetzt gewachsen als wir. Also finde ich eine super spannende Firma, obwohl ich da die nicht persönlich kenne. Aber ich habe auch schon gerade jetzt in den letzten Jahren Leute auch kennengelernt, die halt mehr auch in der Öffentlichkeit waren, die dadurch ihr Netzwerk auch stärker ausgebaut haben, dann dort und da noch einfacher zu Support gekommen sind. Und wo ich sage, auch wenn ich jetzt den Weg nochmal beschreiten würde, dann würde ich schon einen besseren Mittelweg auch wählen hinsichtlich Arbeiten und Austausch. Ich glaube, das ist sehr viel wert, auch gerade solche Medien, wie du sie betreibst, in der Szene für Vernetzung zu sorgen. Das schafft einfach sehr viel Wert. Und das habe ich eigentlich als junger Gründer, ich war ja auch First-Time-Founder, mit einem anderen Mindset nicht hoch genug eigentlich eingeschätzt, wie wertvoll das ist. So.
Okay, das heißt, rückblickend gesehen, wärst du vielleicht schon viel weiter oder schneller unterwegs?
Ich glaube, es öffnen sich mehr Türen. Ja. Man muss halt auch die Mischung finden. Ich glaube, Extreme sind da nie gut im Leben. Ich glaube, die Mischung halt nicht nur auf Startup-Events zu sein, weil es ist ja auch gemütlich und schön, aber es passiert halt nicht so viel Arbeit, aber halt auch nicht nur wegzubleiben und nur zu arbeiten, weil Inspiration, Kontakte, Türen, die sich öffnen, da wirklich entstehen, was sehr vorteilhaft sein kann.
Okay. Schauen wir uns mal ganz kurz die Produkte an, für die du ja bekannt geworden bist. Im Kern sind also eben die Uhren mit Holzgehäuse. Ist das quasi so ein Unikat weltweit oder wie kann man das am Uhrenmarkt einstufen, deiner Meinung nach?
Ja, also ich habe ja Holzkern damals im Februar 2016 gestartet. Das war damals schon keine Weltinnovation. Ich hab damals tatsächlich mit Uhren gestartet. Das Produkt an sich, eine Holzuhr, das hat es schon gegeben. Ja, das hat es sogar schon in den 1970ern, mal in Kanada hat es eine Firma gegeben, die das mal pioniert haben und das hat es immer weitergegeben. Es war aber halt so eine typische Opportunity am Markt, wo es zwar was schon gibt, aber wo nicht in keiner Sparte gewinnt immer der First Mover, sondern im Endeffekt, du hast immer eine Market Opportunity, was besser zu machen und das habe ich für mich damals entdeckt. Und wir haben tatsächlich dann über quasi das Thema Holzuhr, wo natürlich sehr vielen Leuten das eben noch nicht bekannt war, weil sich keine Marke größer durchgesetzt hatte, auch im Dachraum, wirklich im großen Stil, dann schon sehr viel Traction, sehr viel Aufmerksamkeit generiert, weil das Produkt einen sehr hohen Neuheitsgrad hatte, was eben im grundlegenden Marketing halt hilft, und haben uns über diese Kategorie dann vorgearbeitet, haben Armbänder rausgebracht, sind dann generell mehr in den Schmuckbereich noch gegangen und am Ende jetzt dann auch Holz- und Stein-Handtaschen haben wir rausgebracht. Und der Zusammenhang ist halt bei allen Produkten wirklich, dass wir mit Holz und Stein und teilweise ein paar anderen natürlichen Materialien immer das in der Grundstruktur von den Produkten mit einbauen. Haben es aber da geschafft, wirklich von den reinen Holzgehäuseprodukten bei den Uhren auch quasi Produkte rauszubringen, die mehr Edelstahl verbaut haben. Damit dann auch für mehr Anwendungsbereiche verfügbar sind und haben durch das irgendwie von der Nische, wie man es teilweise kennt, also eines meiner Lieblingsbücher ist 21 Immutable Laws of Marketing, Law of Category, also spitz starten, dort irgendwie Thought Leader werden in der Wahrnehmung der Kundinnen und Kunden und von dort sich dann wirklich in den Massenmarkt ausbreiten und dieser Weg quasi ist auch der, den wir beschritten haben und warum wir es relativ gut geschafft haben, jetzt auf eine sehr gute Größe zu kommen.
Mhm. Das ist spannend, was du sagst. Wir hatten nämlich kürzlich zu Gast im Podcast den Markus Kundke von Rewe und den Heinrich Prokop von Clever Clover, die ja eigentlich auch damit beschäftigt sind, Startup-Produkte in den Handel zu bringen. Und die haben eigentlich was Ähnliches gesagt. Die haben gesagt, ich fasse jetzt quasi grob zusammen, dass es reicht jetzt nicht, ein Produkt zu haben, sondern man muss halt wirklich eine Brand aufbauen können, unter der mehrere Produkte stattfinden können, weil gerade der Retail-Bereich so schnelllebig ist, dass man eigentlich, wenn man das eine Produkt auf den Markt bringt, schon anfangen sollte zu überlegen, was das nächste ist. Und das hast du offenbar mit Holzkern als Dachmarke für unterschiedliche Produkte geschafft, oder?
Würde ich so sagen. Also eine Marke zu entwickeln, die für was steht. Und vor allem, ich unterscheide immer teilweise schon nochmal zwischen emotionalen Produkten, also Produkte, die du grundsätzlich kaufst, weil du irgendwie eine emotionale Beziehung dazu hast, versus funktionalen Produkten, keine Ahnung, das ist für verschiedene Menschen natürlich unterschiedlich, aber wo dir die Marke egal ist, wenn du eine Glühbirne kaufst, für manche Menschen kann das auch emotional sogar sein, das hängt halt von den Interessensgebieten ab, aber gerade bei Uhren und Schmuck, das sind ja keine Produkte, Uhren mehr, die wegen der Funktionalität einer Zeitanzeige gekauft werden. Das war einmal vielleicht, aber mittlerweile verbinden halt Menschen ja gewisse Gefühle damit oder wollen sich damit ausdrücken, generell im Fashion-Bereich. Und da ist eine Marke sehr wertvoll. Ich denke aber auch, wie so oft im Leben, viele Wege führen nach Rom, weil diesen Sweet Spot zwischen Fokus bewahren und die Marke halt nicht zu overstretchen von dem Produktsortiment, das du anbietest und gleichzeitig trotzdem dich sukzessive zu erweitern. Es ist gar nicht so einfach und ich muss nur dran denken, weil ich letztens mit unserem Head of Performance, wir hatten das besprochen und der hat ein Beispiel gebracht von die AG1, diese grüne Nahrungsergänzungsmittelmarke, die man immer auf YouTube sieht, dass die noch immer nur ein Produkt haben und jetzt schon eine Milliardenbewertung haben. Und das heißt, es gibt da immer natürlich mehrere Wege, die haben auch eine Marke und die haben noch immer ein Produkt, vielleicht erweitern die auch irgendwann, aber man sieht dann, wie weit man eigentlich kommen kann, so auch mit einem Produkt. Ja.
Okay, und du bist jetzt dann quasi im Schmuckbereich unterwegs, ist da so der Nordstar LVMH, so heißt der Überkonzern, der so ein Leuchtfeuer sein kann?
Kann man schon sagen, ich meine, LVMH ist im Endeffekt eine Gruppe. Ein North Star, den ich mir persönlich eher mal hin und wieder anschaue, ist so Pandora. Der Grund ist, dass die auch mit einem vergleichbaren Segment, ich schaue mir natürlich auch ein bisschen deren Zahlen und so weiter an, vom Geschäftsmodell, das wirklich nochmal Faktor X größer gemacht haben und sehr inspirierend sein, sowohl von den Produkten, wie sie das machen, als auch von den Vertriebskanälen. Ja, wenn man sich dann anschaut, über welche Kanäle Direct-to-Consumer Online versus die eigenen Stores versus Retail, wie sich da die Umsätze aufgliedern und wie die ihren Business Case machen, das ist ein sehr spannender Vergleichscase, der sicher ein großes Vorbild ist.
Okay, und das machst ja du eigentlich auch, also du bist ja auch Omnichannel, sagt man heutzutage wahrscheinlich, also es gibt einen Online-Store, aber es gibt auch eigene Stores, ich glaube mittlerweile 10 im ganzen deutschsprachigen Raum. Was kam zuerst? Wahrscheinlich der Online-Store, oder?
Zuerst kam der Online-Store im Februar 2016, aber relativ früh dann schon kamen so die unsere ersten Stände auf so Designermärkten, ja, Edelstoff damals, ich habe leider den Namen gar nicht mehr im Kopf, wo wir wirklich auch, ja, low budget, wir sind das erste Office in Wien überzogen, dann unsere Produkte in Reisekoffer gepackt, ein Uber bestellt und dann mit dem Uber zu den Messen gefahren, also und dort einfach auch direkt Kontakt mit Kundinnen und Kunden herzustellen, ja, also aus Fleisch und Blut, deren Feedback abzuholen, das war tatsächlich schon sehr früh sehr wertvoll. Die hauptumsatztreibende Kraft wie immer der Online-Shop und auch von der Skalierung war das wichtig. Aber wir haben es halt dann auch geschafft, sukzessive diesen Online-Direktvertriebskanal über eigene Stores sukzessive auszubauen. Wir haben das Step-by-Step gemacht. Designermärkte, dann mal einen Pop-Up-Store in Wien, nachdem wir die ersten Erfahrungen bei den Designermärkten hatten und dann diesen Pop-Up-Store verlängert. Das war damals auf einer ganz kleinen Fläche, im Stadtzentrum, aber nur irgendwie 25, 30 Quadratmeter und halt nur beschränkte Mietzeit, weil wir immer aus einem Euro zwei machen mussten, wie man es halt beim Bootstrapping kennt. Und vor allem, klarerweise, ist der Offline-Bereich schon kapitalintensiver auch als Online-Vertrieb. Ja.
Wie teilt sich es heute auf? Ist es 50-50 oder wie kann man es sehen?
Na, wir sind schon, also der Offline-Bereich holt jetzt auf, schaut da dann an alle unsere Store-Manager und Store-Managerinnen, die da gerade Gas geben, sowieso an das ganze Team, aber wir kommen schon noch jetzt von 90% über den eigenen Webshop-Umsatz. und versuchen, den Umsatz hinzugestalten, mehr Richtung die eigenen Offline-Stores. Wir haben auch noch einen kleinen Anteil am Retail, schauen uns auch da an, wie wir erweitern können. Aber am aufsteigenden Ast sind definitiv unsere eigenen Offline-Stores.
Ja. Okay, spannende Sache. Und das ist ja ein bisschen, also ein Trend. Als Journalist sagt man, ein Trend ist dann schon, wenn es drei Beispiele gibt. Aber ja. Dann gibt es Markter, die machen jetzt auch einen eigenen Store auf. Und dann gibt es natürlich euch. Wie kam es zu der Entscheidung? Man hätte sich auch überlegen können, man macht eine Partnerschaft mit einem anderen Schmuckanbieter, der eh schon seine Geschäfte in vielen Städten hat. Aber warum so eigenen Stores?
Also wir sind auch bei Juwelieren durchaus vertreten. Auch das haben wir im Endeffekt im Jahr 1 schon gestartet in Österreich und Deutschland. Also haben auch im Retail mit Partnern unsere Vertretung. Warum wollen wir unsere eigenen Stores noch mehr pushen? Das ist deswegen relativ simpel, weil der große Mehrwert einfach ist, dass wir die Marke, wie du vorher angesprochen hast, die Marke ist die Grundlage für alles. Und wenn wir wirklich das Storytelling und wie wir die Marke darstellen, voll kontrollieren können, von A bis Z, ist das sehr viel wert, auch für die Kundenexperience. Und gerade wenn man dann auch immer vom Wachstum und Skalieren spricht, es war halt auch jetzt kein Zufall, es war harte Arbeit und auch natürlich ein bisschen Glück, aber kein Zufall, dass wir so weit gekommen sind. Und gerade auch, wenn man in die Zukunft denkt, wenn man quasi jetzt die Verkaufsfähigkeit von den Produkten jemand anderen überlässt und der macht dann vielleicht mal im Sommer 3 Monate Urlaub oder es geht nichts, das kann man dann halt nicht mitsteuern, wie wir uns aufstellen. Und deswegen diese Direct-to-Consumer-Komponente, die wollen wir wirklich online und offline stark forcieren.
Das ist ja auch immer mehr der Fall, gerade bei Startup-Marken. D2C ist ja offenbar the way to go. Also da gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich Dutzende, vielleicht sogar hunderte Beispiele. Ist das der Weg rundherum, dass man quasi so den Retail irgendwie außen vor lassen kann und nicht sich die Margen teilen muss mit wem anderen?
Die Marge ist natürlich auch ein Faktor, aber am Ende ist halt alles eine relativ einfache Plus-Minus-Rechnung. Ich gebe auch gern Marge an einen Retailer ab, wenn der das gut macht. Ich glaube, die Challenge ist tatsächlich, dass man irgendwo einen Weg findet und eine Struktur findet, die man auch skalieren kann. Und wenn du mit relativ vielen Retailern zusammenarbeitest und halt dann teilweise auch ein Klumpenrisiko hast, das du aber nicht steuern kannst, dann läuft diese Struktur nicht so schön. Aber ich würde sagen, also Direct-to-Consumer ist grundsätzlich eher mal über das Online-Geschäft die beste Möglichkeit, halt kostengünstig irgendwo einzusteigen. Ja. Das kannst du eh auch nicht für alle Produkte machen, weil in der Logistik hast du natürlich auch gewisse Einschränkungen. Deswegen bin ich, ja, gerade Lebensmittelindustrie ist teilweise sicher nochmal schwieriger, wenn du Eis verschicken willst oder solche Themen. Also da habe ich auch größten Respekt, wenn da Leute das Direct-to-Consumer online machen. Aber das ist ein guter Einstieg und bringt auch verschiedenste Vorteile in der Skalierung, würde ich sagen.
Okay. Zu den Produkten selbst, jetzt gibt es die Uhren. Wenn du 1 Million Kundinnen hast, heißt das, dass du 1 Million Uhren verkauft hast oder so in die Richtung zumindest?
Heißt mehr. Also bei den 1 Million Kundinnen haben wir wirklich unique Customers. Also wir haben, und das freut mich mit am meisten, wir haben wirklich bei Holzkern es geschafft, eine Marke zu schaffen, wo eine echte Fangemeinde auch dahinter ist. Also ich glaube, es gibt einen Top-Kunden, der hat über 100 Produkte von uns und hat sich eine eigene Holzkern-Wall daheim gemacht. Kein Influencer, dem wir das irgendwie geschenkt haben, sondern einfach ein großer Fan von uns. Und es gibt da mehrere Geschichten, die einfach ausdrücken, was die Marke mittlerweile für Menschen bedeutet. Und das ist schon mit das Schönste, was passieren kann, dass man wirklich was schafft, was für Menschen so viel wert ist. Und das heißt, ja, eine Million Kundinnen und Kunden, aber die Wiederkäufe sind beträchtlich und daher haben wir definitiv mehr Produkte noch verkauft.
Okay. Wo stellt ihr die ganzen Produkte her? Wenn man sich jetzt so wenn ich an Holzkern denke, dann denke ich, das ist das Holz aus dem Waldviertel und das ist regional und Bio und alles drum und dran, aber wie schaut es da aus an der Front?
Ja, bei der Herstellung ist es so, man muss sich ja vorstellen, ich habe Holzkern gegründet mit 20.000 Euro Startkapital. Ich war vorher im Sales-Bereich tätig und habe dann halt gesagt, okay, ich habe jetzt 20.000 Euro mir angespart, ich wollte immer gründen und ich wollte immer eine Weltreise. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, ich bin jetzt jung, ich habe noch keine Familie, ich versuche jetzt das mit dem Gründen und im Idealfall geht es auf und ich kann die Weltreise später machen und sonst muss ich halt was anderes machen. Nur mit 20.000 Euro kommt man halt nicht weit. Ja? Und das heißt, wenn man sagt, man hat 20.000 Euro und ist gut im Marketing und verkauft, dann muss man sich als erstes mal einen Partner suchen, der das Produkt, das man gern haben will, gut produzieren kann. Und ich erzähle die Story ein bisschen, weil das auch guten Einblick gibt, wie wir uns dann entwickelt haben. Ich habe dann einfach angefangen zu suchen, wo kann man jetzt wirklich Uhren mit Holzkomponenten herstellen. Habe auch da zum Beispiel logischerweise in Europa angefangen zu suchen. Ist es aber so gewesen, dass ich da niemanden gefunden habe, der das gut machen kann. Und wie gesagt, es hatte schon vorher Holzuhrenfirmen gegeben. Und die haben alle in Shenzhen produziert vom Start weg. Eben die Stadt in China kennt man, weil auch Foxconn, iPhone-Produktion, das ist alles in diesem Gürtel über Hongkong, wo auch große Tech-Industrie angesiedelt ist und da ist auch im Uhrenbereich wird da sehr viel gemacht. Und da habe ich dann angefangen, Kontakt mit 50, 60, 70 verschiedenen Firmen aufzunehmen, mich mit denen auszutauschen und bin dann einfach selber hingeflogen. Das war damals auch sehr aufregend für mich, weil auch da musste ich Low Budget.
Das ist irgendwie Start eigentlich, also das kann man kurz anmerken. Was ist das Silicon Valley Chinas, wenn man so will, oder?
Sagt man so und ist halt wirklich gigantisch groß und es wachsen irgendwie drei Städte zusammen. Also Hongkong hatte, glaube ich, 12 Millionen Einwohner, Shenzhen 9 und Guangzhou auch nochmal 10. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß das ist. Aber kann man sich eh mal, wenn man googelt Shenzhen, wie das auch ausschaut, wie Skyline ausschaut, wie modern die Stadt ist, war auch mit einer der ersten Städte der Welt, die eine elektrische öffentliche Verkehrsflotte hatte etc., kann man sich gut mal anschauen. Unabhängig davon, dass in China selbstverständlich politische Themen sehr problematisch sind. Aber da hat es auf jeden Fall begonnen. Da haben wir einen ersten Partner, habe ich da gefunden, der meine ersten Designwünsche umsetzen konnte. Bei denen war ich vor Ort, habe mir das angeschaut und dort hat es gestartet. Und dann haben wir sukzessive ausgeweitet. Wir haben dann noch drei coole weitere Partner in der Region gefunden. Und haben dann im weiteren Verlauf jetzt auch gestartet, in Polen noch mit einem anderen Partner zu produzieren, wo hinsichtlich unserer Unicases, unserer Handtaschen aus Holz und Stein und Schmuck auch mehr gemacht wird. Und deswegen, bin ich nach wie vor, wir arbeiten nach wie vor mit den Partnern, die wir damals ongeboardet haben, die sind mit uns mitgewachsen, besuchen uns auch jetzt in Anfang Mai wieder in Wien. Ich war natürlich öfter in China, das heißt, das war eine sehr gute Partnerschaft. Aber wie du sagst, natürliche Materialien, da ist es so, dass die wirklich beim Sourcing aus allen möglichen Bereichen auch der Welt herkommen. Die Hölzer, die Steine und natürlich alle sehr coole Hintergrundstories auch mitbringen, die Materialien.
Okay, aber es ist jetzt nicht die komplett CO2-neutrale Bio-Uhr, die wird ja nicht vermarktet, aber wäre das Ziel irgendwann mal oder der Anspruch?
Absolut, also wir schauen uns natürlich sehr wohl die ganze Supply Chain an, wo können wir was machen. Wir haben in letzter Zeit wirklich sehr viel versucht, jeglichen Transport mit dem Flieger wegzubekommen, also wirklich auf Schiff und Zug umstellen. Wir haben aber gleichzeitig auch den Anspruch, eine globale Marke zu sein. Um das vielleicht auch nochmal zu verbildlichen, es ist ja nicht so, dass wir nur in Österreich und Deutschland verkaufen. Wir machen jetzt im Dachraum noch, 50 bis 60% vom Umsatz. Das geht aber weiter runter. Wir machen, USA ist unser zweitgrößter Markt nach Deutschland. Ich glaube, das haben auch nicht so viele österreichische Marken, können das sagen. Und deswegen schauen wir uns natürlich hinsichtlich Supply Chain und ökologischer Fußabdruck haben wir ein bisschen anderen Anspruch, als nur Österreich zu denken, sondern wir denken das schon global, aber wir wollen uns dann natürlich so auch aufstellen, dass wir da so nachhaltig das Ganze angehen, wie es geht, auf jeden Fall.
Okay, also global aufgestellt von China bis USA, aber dann trotzdem Standort Floridsdorf oder Österreich, ne? Also das bleibt.
Das bleibt. Da ist unser Headquarter. Wir sind 150 Leute. Wir haben ein paar remote, aber der absolute Großteil sitzt da in Floridsdorf, in Mordor. ich glaube, wir haben dann einen sehr coolen Standort und da ist nicht geplant, das zu verändern. Ja.
Okay. Und wenn du sagst, sehr, sehr viel internationales Business, funktioniert das alles unter der Marke Holzkern? Also am Ende dann doch ein deutsches Wort oder ist das gerade deswegen vielleicht für US-amerikanische Kunden gerade deswegen interessant?
Das ist eine gute Frage. Ich habe die vor allem am Anfang, wie wir gestartet haben, in die USA zu verkaufen, öfter bekommen und habe da auch drüber nachgedacht. Ich habe es dann so gelöst, wie ich sehr vieles gelöst habe, Trial and Error. Mhm. Ich habe gesagt, warum soll es nicht funktionieren? Es gibt viele Marken mit einem deutschen Namen, die funktionieren im englischsprachigen Bereich. Und was ich dir nicht sagen könnte, ob es genau deswegen oder trotzdem funktioniert, aber was ich sagen kann, es funktioniert. Und funktioniert unter Holzkern, ja.
Okay, also du musstest nicht nach woodcore.com suchen, ob das eh noch frei ist.
Ich musste mir diese Domain nicht sichern, ne? Er konnte bei holzkern.com bleiben.
Alles klar. Und wenn du jetzt in die ganze Welt verkaufst, 1 Million Kunden und so weiter, kannst du uns da ein bisschen Einblick geben, wie groß ist das Business? Welcher Größenordnung spielt sich das ab?
Ja, das kann ich sagen. Wir sind knapp über 40 Millionen im Umsatz.
Okay. Also schon recht ordentlich, ja. Okay. Seid ihr dann irgendwie bei größeren Unternehmen schon mal aufgepoppt? Also weiß nicht, haben sich die Apple-Macher im Silicon Valley mal gedacht, naja, wenn der uns das Geschäft mit der Apple Watch irgendwie fertig macht, muss ich mal bei dem anrufen? Oder?
Apple hat sich noch nicht gemeldet. Durch das, dass wir generell, wie du sagst, auch viel unterm Radar waren, haben wir da sicher auch teilweise weniger Aufmerksamkeit bekommen, weil die Leute einfach nicht drüber Bescheid wissen. Aber ich denke, generell war jetzt die normale Uhrenindustrie vom Markt insgesamt, da war eher so, dass jeder Smartwatches machen will. Und ja, auch das ist wieder eine Opportunity. Man muss nicht immer mit dem Strom schwimmen, sondern man kann auch Produkte machen, wo sich die Welt gerade irgendwo in eine andere Richtung bewegt und es kann trotzdem gut funktionieren.
Weil ihr seid ja gewissermaßen ein bisschen die Antithese zur Apple Watch, oder? Also kein Hochglanz-Stahl und Vernetzung und Display, sondern Holz und relativ analog, oder?
Das kannst du gern so formulieren, ja, die Antithese. Ich würde auch vor allem deswegen sagen, die Apple Watch ist halt die ultimative Funktion und ständige Erreichbarkeit. Und unsere Produkte sollen ja wirklich mit den Materialien, die wir verwenden, als einfach nur Symbol stehen, das Beste aus seiner Zeit zu machen, disconnected zu sein oder auch Touch mit der Natur zu haben. Und deswegen haben die Marken sicher eine sehr unterschiedliche Bedeutung. Ja.
Okay. Und in dieser 7-jährigen Unternehmensgeschichte hast du dir jemals überlegt, wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, GoStudent und Bitpanda und wie sie alle heißen, die raisen sehr viel Geld. War das irgendwie für dich auch mal so eine Überlegung? Hast du mal gedacht, naja, wenn ich einen großen, guten Investor finde, dann kann ich viel Geld aufnehmen und noch schneller wachsen?
Ja, also ich habe mir schon auf der Reise sehr viele Dinge gedacht, die möglich wären. Ich glaube, am Ende ist ja dann immer die Frage, sowohl für mich als auch für einen potenziellen Investor, was macht man mit dem Geld? ich habe immer den Anspruch gehabt, dass das Unternehmen auch weiter wächst, aber halt nicht um jeden Preis. Also mir war Profitabilität wichtig, Nachhaltigkeit wichtig, dass ich auch keine externe massive Abhängigkeit habe, dass ich sage, ja, jetzt bin ich so negativ, wenn ich die nächste Runde nicht hinbekomme, dann ist es vorbei oder so. Und deswegen waren wir da nie wirklich ein VC-Case, würde ich sagen. Sind, glaube ich, generell, also von den Direct-to-Consumer-Marken muss man sich schon genau überlegen, wie viele sind wirklich ein VC-Case und ist das wirklich smart, aber das muss, glaube ich, dann jeder für sich entscheiden. Und überlegt habe ich es, aber am Ende hat es, glaube ich, gut gepasst, so wie wir es gemacht haben.
Okay. Lass uns zum Abschluss vielleicht noch so in die Zukunft blicken. Was wird es von euch künftig zu hören geben? Denkt ihr schon über neue Produkte nach oder geht es mal um Expansion der Shops? Also was steht so auf der Roadmap?
Was du verraten? Ja, hoffentlich hört man viel von uns. Konkretes ist, ich glaube, wir haben auch produktkategorieseitig sehr viel gemacht jetzt in den letzten Jahren. Wir fühlen uns jetzt von der Positionierung vom Portfolio mal sehr wohl, dass wir sagen, hey, wir haben coole Uhren, wir haben coolen Schmuck, auch mit den Handtaschen jetzt da noch ein cooles neues Segment an Accessoires. Wir wollen vor allem diese Kategorien jetzt mal vertiefen mit coolen neuen Ansätzen an Produkten. Und wie du richtig sagst, wollen uns hinsichtlich Vertriebskanäle in den bestehenden Märkten sicher auch weiter im Offline-Bereich bewegen, auch natürlich online noch weiteres probieren und vor allem auch in der Internationalisierung unsere absoluten Top-Wachstumsmärkte wie USA, Frankreich, die auch sehr zukunftsträchtig sind von der Größe her, uns da wirklich noch weiterentwickeln. Das ist momentan mal so der Fokus. Und da bin ich jetzt eh froh, also mit den doch turbulenten Jahren von Corona, dann der Ukraine-Krieg, der sehr natürlich auch sich ausgewirkt hat, dass wir da alles gut durchschifft haben und da jetzt in die Zukunft schauen können.
Und eins fällt mir natürlich noch ein, du wirst ja wahrscheinlich einem Startup oder einem Projekt auf den Weg helfen, weil du vergibst ja gerade einen Gründerinnen-Stipendium.
Genau, wird sich vielleicht nicht mehr ganz ausgehen, da mitzumachen mit Podcast, aber man kann sich's anschauen, wer da jetzt dann gewinnt, welches spannende Projekt. Aber im Endeffekt geht's da darum, ich habe ja Holzkern mit 20.000 Euro gestartet und man sieht, dass man, wenn man mit harter Arbeit und Glück kann man weit kommen und man soll ruhig mal einen Shot für seinen Traum wagen, ja, man soll das ruhig mal versuchen. Und wir haben jetzt gesagt, zu unserem 7-jährigen Jubiläum und 1 Million Kundinnen, wir vergeben jetzt an die beste Idee, die wir so gepitcht bekommen, auch mit einem Publikumsvoting dann 20.000 Euro, dass jemand halt auch diesen Versuch startet, seinen Traum zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist eine sehr coole Idee. Ich bin schon sehr gespannt, welches Konzept dann gewinnt.
Alles klar, da bin ich auch gespannt. Wir werden es uns dann natürlich anschauen, wenn es dann soweit ist. Elias, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Ich sage herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.